Christian und ich freue mich heute ganz besonders, einen Gast begrüßen zu dürfen. Ein Gast, der schon einmal bei uns war. Und wir hatten uns eigentlich schon beim letzten Mal verabredet, dass wir nochmal über Paul Verhoeven sprechen. Jetzt begeben uns aber viele, viele tausend Meilen weiter weg aus den Niederlanden ins ferne Japan. Heute ist bei uns zu Besuch wieder einmal der Thomas Morgenroth. Hallo, ich grüße dich.
Hi, schön, dass es geklappt hat.
Ja, schön, dich zu sehen. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir wollten ja eigentlich irgendwann nochmal über Paul Verhoeven sprechen und jetzt kommen wir so spät zusammen und haben dann irgendwann festgestellt, wir wollen gerne über viele coole Filme sprechen und dann habe ich festgestellt, dass die Kollegen aber auch ganz gerne darüber sprechen wollten. Ich hatte schon in der letzten Folge angedeutet, Death Machine hattest du dir auch gewünscht und da hatte Udo schon gesagt, oh Mann, da will ich selber mitreden.
Sehr cool.
Da war er Feuer und Flamme.
Ja, der ist ja geil.
Und weil wir schon so einen Termin schon avisiert hatten und gesagt, jetzt brauchen wir nur noch einen Film. Und dann habe ich gesagt, bevor du den Jungs noch ins Gehege kommst, nehmen wir doch einfach was aus dem asiatischen Raum, vielleicht koreanisch, japanisch. Und da sind wir sehr schnell auf Audition gekommen. Thomas, du hast den vorgeschlagen.
Richtig.
Erzähl mir mal ganz kurz, warum hast du ausgerechnet Audition für heute vorgeschlagen?
Ja, wir haben so im Gespräch gehabt, dass wir beide auch japanische Filme mögen. Bei mir geht es schon auf die Kindheit zurück mit den ersten Animes und so weiter, dann aber auch im jungen Erwachsenenalter. Animes, das war total meins. Und irgendwann kommt natürlich der Sprung dann auch zu japanische Realfilme. Das war gerade so die Zeit, wo ich dann endlich angefangen habe, Geld zu verdienen und dann eigentlich fast das komplette Gehalt in irgendwelchen Videoläden in Hamburg und München gelassen habe, als ich unterwegs war. Ja, und irgendwann kommt man dann, oder irgendwann fiel mir dann eben dann auch Audition in die Hände. Und da war ich dann eh schon so auf dem Japan-Horror-Trip, also mit The Ring, The Grudge und so. Und dann dachte ich, ja, okay, ja, nimm's mal mit. Wie gesagt, wurde eh alles gekauft, was nicht bei drei auf dem Baum war. Und ja, vielleicht so viel kann ich schon mal sagen, der hat mich total weggeblasen. Und dann war es nur noch, wo gibt's noch mehr Miike? Rapid Eye Movie, glaube ich, waren das damals, die DVDs. Und dann alles meins, alles angeschafft.
Ja, krass. Ja, ich habe Audition ja auch erst sehr spät gesehen. Ich glaube, ich habe den vor 2 Jahren sogar zum ersten Mal gesehen oder 1,5 Jahren. Also es ist jetzt gar nicht so lange her. Ein Film, den ich aber schon sehr, sehr, sehr lange auf der Liste hatte. Und als ich ihn dann gesehen hatte, war ich ähnlich wie du einfach umgeblasen. Ich hatte schon so eine Erwartungshaltung, na, das Cover, es spricht ja auch schon Bände. Und dann bekommt man grundsätzlich erstmal 70 Minuten in ganz anderen Filmen oder ja. 80 Minuten. Und ich dachte, okay, irgendwas ist hier anders, irgendwas ist hier fremd. Und ja, deswegen fand ich das auch sehr schön, dass du den Film ausgesucht hast. Meine zweite Sichtung, die liegt jetzt direkt gerade hinter mir. Also jetzt vor nicht mal 40 Minuten habe ich gerade ausgemacht und Notizen zusammengetragen und jetzt sind wir hier schon im Gespräch. Ja, und wir haben uns. Ja, wir haben uns da ja tatsächlich ein bisschen was vorgenommen. Gleich noch zu Anfang, Leute, ihr wisst da draußen, ich sag's trotzdem mal ganz kurz. Die Aussprache ja, von einigen Namen, die ist bei mir definitiv nicht so toll. Thomas meinte schon, bei ihm ist es schon etwas besser.
Naja. Es geht durch. Ja, ich bin halt mit dem japanischen O-Ton mehr oder weniger aufgewachsen, weil es gab halt wahnsinnig wenig Animes früher. Ne? Also klar, Captain Future und so weiter. Aber das, was man sehen konnte, gerade um die Zeit, das waren dann halt diese Sache, die nachts auf Vox oder so kam. Und die deutschen Synchros, die konnte ich ja total in die Tonne treten. Und deshalb war bei mir eigentlich recht früh schon dieses Anhöre im Original dann auch da. Und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen was mitnehmen, dadurch, dass ich viel gehört habe jetzt. Aber wir schauen einfach mal.
Genau, die Aussprache ist das eine und zum anderen, du hast mich da auch noch richtigerweise nochmal drauf hingewiesen. Üblicherweise auch in Korea ist das so, normalerweise sagt man zuerst den Nachnamen, dann den Vornamen. Das wird vielleicht dann auch noch später fürs Gespräch noch interessant. Wir haben uns jetzt zumindest für heute darauf geeinigt, das zu tun, was die meisten EuropäerInnen machen, nämlich den Namen, du hast es auch schon gesagt, Takashi Miike und nicht Miike Takashi zu sagen. Nur damit ihr da draußen Bescheid wisst und nicht sagt, hey, ihr sprecht doch den Namen hier falsch aus.
Genau.
Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, lass uns doch schon mal reingehen, so ein bisschen die, den Anfang machen. Der Film ist im Jahr 1999 erschienen. Der hat auf verschiedenen Festivals wie so eine Premiere gehabt und hat dann doch einige Leute verstört. Mhm. Das Genre wird angegeben so als psychologischer Horror, / Thriller, / Drama. Da muss ich mal kurz anhalten. Thomas, wie würdest du denn das Genre für Audition denn einsortieren?
Oh, schwierig. Also ich hätte auch gesagt, psychologischer Thriller. Wenn man Miike fragt, habe ich jetzt gestern erfahren, dann sagt er, es ist eine Romanze. Genau. Ja, es ist ganz wild. Es lädt zu wahnsinnig viel Interpretation ein, da werden wir auch nachher ein bisschen drüber sprechen. Deswegen, also ich denke, so wie man den Film dann auch unterschiedlich sehen kann, kann man auch das Genre unterschiedlich einarbeiten oder ansehen.
Mhm. Ja, ich sehe das auch. Also also witzig ist immer, dass wir die Frage hier im Podcast immer mit haben, damit man zumindest grob was an der Hand hat, nur am Ende wirklich sagen zu können. Also ich mache mir persönlich nicht so viel aus dieser Einordnung mit diesen Genres, ja. Ganz besonders, wenn sie so fluide sind und ineinander übergehen. Aber wir haben hier klassisches Drama, kann man schon sagen, mit einer gehörigen Portion Psycho-Thriller, kann man schon sagen. Also Charakterstudie, da ist schon einiges mit drin. Werden wir aber auf jeden Fall noch mit eingehen.
Mhm, auf jeden Fall. Eine Milieustudie hätte ich jetzt fast noch gesagt. Jetzt, wo du Charakterstudie, eigentlich steckt ja viel Sinnbild durch diese zwei Personen, die jetzt dann auch gleich Thema wäre. Das lässt sich ja gut auf die Gesellschaft eigentlich auch übertragen. Oder auf.
Ja, doch. Also bei Milieustudie, da hört es spätestens ja eigentlich nur an diesem Filmstudio oder wie auch immer, hört es da ja eigentlich auf. Also welches Milieu wird da ja eigentlich genau beleuchtet? Also welche, das wird nicht so ganz klar aus dem Film. Da hält sich der Film eher zurück. Es geht eher um die Charaktere und vielleicht die Gesellschaft im Allgemeinen, aber würdest du das...
Ja, Gesellschaftsstudie. Milieu war vielleicht der falsche Begriff.
Also das würde ich schon eher sagen. Mhm. Genau. Frage, hast du vielleicht eine Zusammenfassung dabei?
7 Jahre nach dem Tod seiner Frau macht sich Shigeharu Aoyama, siehst du, jetzt geht schon los. Aoyama spricht man es wahrscheinlich, auf die Suche nach einer neuen Partnerin. Bei einem inszenierten Vorsprechen, das ein befreundeter Filmproduzent für ihn organisiert, findet der Witwer Gefallen an der wunderschönen Asami, die seine Zuneigung erwidert und sich auf ein Verhältnis mit ihm einlässt. Doch je mehr Zeit Aoyama mit der stillen jungen Frau verbringt, desto mehr Abgründe tun sich vor ihm auf. Als er zu verstehen beginnt, ist es bereits zu spät.
Ja, ja, das ist so halb richtig. Ja. Also die Zusammenfassung ist ja schon sehr detailliert, kann man schon sagen, vor allem chronologisch, aber dann auch nicht so genau akkurat, aber es ist okay.
Der letzte Satz, ja, der Rest passt eigentlich ganz gut,
finde ich. Genau. Ja, super, vielen Dank. Dann hier an der Stelle unbedingte wichtige Spoilerwarnung auszugeben, weil es macht wenig Spaß, wenn man eigentlich alles über diesen Film schon mal irgendwie gehört hat, ganz besonders beim Ende oder auch allgemein schon beim Anfang. Da ist es tatsächlich sinnvoller zu sagen, okay, wenn man nicht gespoilert werden will, Film angucken und dann hier wieder zurückkommen. Mhm. Und wenn euch das nicht ausmacht, wenn ihr es wie Professor Dr. Markus Stiegeecker seht, dass er nicht an Spoiler glaubt, dann seid unser Gast heute. Und ja, Thomas, lass uns einsteigen. Wir haben einiges vor uns.
Oh ja.
Du hast gesagt, dein erster Eindruck damals, das hat dich komplett umgehauen, das hat dich überrannt. Mir ging es auch so, jetzt gleich mal so die Frage, wusstest du das schon, was da auf dich zukommt, als du den zum ersten Mal gesehen hast?
Nee, eigentlich gar nicht. Wie gesagt, das war so ein Blindkauf, weil ich da halt alles an Japan-Horror gesammelt habe. Ich konnte mich aber gut auf diesen doch recht langsamen oder langen Einstieg einlassen. Weil ich mag das eigentlich persönlich bei Horrorfilmen. Ich muss da nicht sofort reingeworfen werden in einen Jumpscare nach dem anderen, sondern die Geschichte darf sich entwickeln, die Charaktere, weil dann finde ich die Fallhöhe auch später sehr viel wichtiger. Und deswegen, ich konnte es sehr lange genießen und habe dann auch nicht so das Gefühl gehabt, oh, wann geht's denn los, wann kommt der Horror, ne? Wann kommen denn diese verstörenden Szenen, von denen ja man so viel lesen konnte. Und ja, aber wenn es dann halt losgeht, ne, dann aber auch so richtig. Und ich muss jetzt auch gestehen, jetzt bei der Wiedersichtung zuerst, ich hatte den viel brutaler im Kopf, aber es ist jetzt auch schon 20 Jahre oder noch mehr her, wo ich den das erste Mal gesehen hatte. Und dann dachte ich auch so, ja, okay, bei einer Szene, auf die wir vielleicht noch kommen, da hatte ich tatsächlich auch Gänsehaut richtig, da war man richtig unwohl. Aber das Ende war dann nicht so brutal, wie ich es vielleicht noch so gefühlt auch in meinem Kopf hatte. Aber es hat mich dann doch nicht losgelassen. Normalerweise denkt man so, oh ja, okay, fertig, nächster Film, ne, kennt man ja. Aber jetzt da auch danke, dass wir uns jetzt für den Podcast dass ich mich doch nochmal intensiver damit beschäftigen musste. Weil ich habe dann auch schon so gespürt, so am Tag drauf und halt zwei Tage danach noch irgendwas ist noch flau im Magen. Also irgendwas stimmt da noch nicht ganz mit der Gefühlslage zu dem Film, sage ich mal. Und das, ja, weil mit Gore oder so, ja, klar, kennt man, abgehakt, fertig. Aber der hat halt ein unangenehmes Gefühl hinterlassen. Und das hat mich dann auch zusätzlich zum Podcast jetzt nochmal bewoge, mich da viel tiefer reinzudenken, um selber mal zu ertasten in mir drin, was ist jetzt das, was diese Gefühle in mir auslöst. Und ja, ich denke, wir haben vieles davon gefunden. Oder ich habe einiges gefunden. Wie war es bei dir?
Also das Ding ist, ich habe ja das Cover gesehen. Ich kannte natürlich schon das ein oder andere Podcast-Gespräch beziehungsweise die ein oder andere Letterboxd-Kritik gelesen. Das heißt also, ich war mehr oder weniger schon darauf vorbereitet, dass da schon was Unangenehmes auf mich zukommen würde. Und womit ich nicht gerechnet habe, ist halt, was ich bereits schon erwähnt habe, diese 70 bis 80 Minuten Aufbau, um erstmal dahin zu kommen, die sehr ruhig, behäbig sind, sehr einfühlsam sind, fast schon so ein bisschen Romantic-Comedy-Momente drin haben, weniger Comedy, aber schon dieses Romantische schon mit drin haben, da was aufbauen, das ist alles auch ein bisschen flapsig manchmal. Und dann kann dieses Ende natürlich halt auch entsprechend reinschlagen. Und ja, das hat es natürlich halt auch. Und wenn man das natürlich jetzt weiß und jetzt, wenn wir jetzt zur zweiten Sichtung kommen, wie war denn der Film beim zweiten Mal sehen bei dir? Wie hat er denn da gewirkt?
Ja, wie gesagt, beim zweiten Mal war ja im ersten Moment diese Enttäuschung dann da und das Nachwirken dann erst. Das war ja dann auch das, was mich dann wieder in den Bann zog hat, den ich vielleicht auch damals hatte.
Ich überlege gerade, ich wusste ja auch, was passiert, aber ich konnte mich wieder, der Film, der hat mich so reingezogen, der hat mich richtig so reingesaugt. Und auch wenn du weißt, was passiert und man natürlich ein bisschen genauer hinschaut, hat es Mieke ja trotzdem geschafft, mich da so reinzuziehen, dass ich nicht darauf warte, so wann kommt denn jetzt das Ende, sondern ich habe dem Film einfach gefolgt und dachte mir so, okay, jetzt passe ich mir auch ein bisschen genauer auf und versuche dem Film nicht so sehr auf den Leim gehen. Das ist mir aber nicht wirklich gelungen, weil er erzählt das halt so flüssig. Also von daher finde ich das wirklich sehr, sehr gut.
Ja, man entdeckt dann später auch noch so viele Details. Also jetzt gestern habe ich ja, wie gesagt, ausschnittsweise nochmal quasi den zum zweieinhalbten Mal gesehen und da sind mir dann wieder so feine Details dann auffallen, wo ich so dachte, so Mensch, das fiel mir jetzt beim ersten zwei oder jetzt beim zweiten Mal gar nicht so richtig auf. Also ich glaube, den könnte ich mir noch fünfmal angucken und wird immer noch was Neues entdecken wahrscheinlich.
Ich denke auch, da ist ganz viel drin. Deswegen würde ich auch ganz gerne auch in den großen, großen Themenkomplex reingehen. Vorher aber noch mal eine Frage zu Takashi Miike. Ja. Da sollten wir vielleicht mal ganz kurz drüber sprechen. Der gute Mann, der ist am 24. August 1960 geboren und hat in den 80ern angefangen, so Videoproduktion mitzudrehen, auch gerade so, ich sag mal so Grenzbereiche im Erotikbereich und dann eben halt auch Horrorbereich, bevor er dann in den 90er Jahren dann halt zum TV gekommen ist und da wirklich gefühlt jedes Jahr, ich weiß nicht, wie viele Filme hat er jedes Jahr gedreht, aber er hat eine ganze Menge gedreht.
Ja, ich habe gerade mal geguckt, gerade um die Zeit, wo Audition spielt, also 99 waren 7 Filme und 2005 Filme, also Audition selber hat er ja in 3 Wochen durchgefilmt. Also Wahnsinn.
Ja, also der hat so viel in kurzer Zeit hintereinander gedreht. Also das ist ein richtiges Arbeitstier. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also dafür, dass der in dem Jahr, wo der Film gedreht worden ist, dass er dann noch 7 andere Produktionen, also noch weitere 6 andere Produktionen hat, also da muss ich wirklich sagen, bin ich sehr beeindruckt, vor allem was da dabei herauskommt. Es gibt ja einige Regisseure, die wir auch namentlich sicherlich kennen, die mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte brauchen, um einen Film fertigzustellen. wir erinnern uns alle an Stanley Kubrick und seinen letzten Film. Würde mir jetzt einfallen, fällt dir da noch jemand ein, der so lange an einem Film gebraucht hat?
Über den Megalopolis von, wie heißt der, von
Francis Ford Coppola.
Ja, genau. Der ging ja anscheinend auch über Jahrzehnte, gell? Irgendwie sowas habe ich gelesen, als er rauskam.
Ja, der hat das schon geplant in den 80ern, glaube ich.
Irgendwie so, ja.
Genau, und er hätte es mal lieber in den 80ern gemacht, wenn du mich fragst.
Ich habe noch nicht gesehen.
Ich weiß nicht, ob ich eine Empfehlung aussprechen
okay,
kann.
Okay.
Es war der erste Film, den ich vorzeitig im Kino verlassen habe.
Oh, wow.
Nach 90 Minuten bin ich mit meiner Partnerin raus. Also wir wollten eigentlich schon eher raus, wir wollten schon nach einer halben Stunde raus und haben dann nochmal eine Stunde und dann haben wir uns wirklich einfach nur angeschaut, kopfschüttelnd, haben wir das Kino verlassen. Das, ja.
Oh je.
Dann ist mir aber bei Audition nichts passiert, da habe ich nicht vorzeitig abgebrochen.
Nee, überhaupt nicht. Und ich dachte dann aber so, fast 2 Stunden, wow. Aber das kam mir überhaupt nicht so vor. Obwohl das ja, wie du sagst, eigentlich eher ein romantischer, ein langsamer Film ist, der ja dann auch dieser eigentliche Horror, die letzten 20 Minuten oder irgendwas, also wo es dann saftig zur Sache geht, sage ich mal. Also, nee, null, der war null langweilig, null lang.
Ja, vielleicht ganz kurz fürs bessere Verständnis. Der Film hat einen spannenden Aufbau. Mhm. Es geht ja erstmal um den Vater hier. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie hast du ihn ausgesprochen?
Ja.
Aoyama?
Aoyama.
Aoyama.
Ja, die Japaner betonen meistens immer die ersten Silben.
Aoyama, okay. Um den geht's, der hat seine Frau verloren, ist jetzt alleinerziehender Vater und 7 Jahre nach dem Tod seiner Frau sehnt er sich ja nun dann doch nach einer Frau und da fängt eben halt ein Kollege an, ihm vorzuschlagen, hey, wir können doch hier so ein Casting für einen Film machen und da kannst du dir vielleicht eher eine eventuell passende Partnerin aussuchen. Mhm. Und das Casting findet statt, dann lernt er eben halt auch die Asami kennen. Und dann wird das an einem bestimmten Punkt, so ungefähr nach 70 Minuten, roundabout 80 Minuten, irgendwas in dem Dreh, fängt der Film an zu kippen. Dann gibt es so eine wie so eine Art Traumszene, wo ganz viel zusammenkommt und dann haben wir zum Schluss dann dieses sehr harte grafische Ende, was schon in Richtung Torture-Porn geht. Da können wir dann auch mal einsprechen, ob das auch ein passender Begriff dafür wäre. Aber da geht es auf jeden Fall hart zur Sache. Und ich finde das halt sehr bemerkenswert, also dass dieser Aufbau ja zum Ende so hinzugespitzt ist. Und ich finde gar nicht, dass das so eine so ein richtig langsamer Anstieg ist, sondern es geht sehr schnell, dass der Film einfach dreht und kippt. Mhm. Wie hast du das empfunden, dieser Spannungsaufbau?
Ja, die erste Stunde grob, wie gesagt, da baut sich ja eigentlich eher die Beziehung zwischen den beiden auf. Also da geht es um diese Liebesgeschichte, was eigentlich nicht mein Genre ist, muss ich sagen. Aber hier hat das hat mich sofort angesprochen. Warum, kommen wir vielleicht dann auch noch dazu. Und dann bei diesem Kippen, wie du sagst, da dachte ich dann auch so, okay, wo sind wir jetzt? Also wie kommt es jetzt zu dem eigentlich, wo wir jetzt gerade hinlaufen? Das hatte dann für mich auch so was Surreales. Irgendwann habe ich total den Faden verloren. Was ist jetzt genau Realität? Was ist jetzt Fantasie von wem auch immer? Ne? Und aber auch das, da geht ja so langsam rein in diesen Braindance. Also ja, wunderbar aufgebaut.
Mhm. Nach dem Aufbau würde ich fast sagen, lass uns da einfach mal gucken, wie wir den Film so ein bisschen greifen können. Mhm. Vielleicht mal mit einer Frage. Was meinst du denn eigentlich, was will der Film uns eigentlich erzählen? So ganz grundsätzlich. Was denkst du, was ist da, was steht dem an?
Also zu Beginn, gerade mit der mit dem Aufbau der Beziehung, mit dieser Audition. Ich finde, gerade da kommt ja dieses gesellschaftliche Bild. Ne? Wir befinden uns jetzt in Japan quasi Ende 90er, Anfang 2000er. Und da hat sich jetzt auch schon so eine feministische Bewegung eigentlich rausgebildet dort. Ne? Wenn man mal so generell vom Rollebild von Mann und Frau ausgeht, die waren da sehr lange noch sehr klassisch. Also das heißt, in der Ehe, ne, der Mann ist der Versorger, der bringt das Geld nach Hause und die Frau kümmert sich um den Haushalt und eben die Kinder. Und das hat sich sehr, sehr lange eben gezogen. Auch den Altersunterschied, den wir in dem Film sehen, also sie ist ja Anfang 20 und er ist Anfang 40, also fast doppelt so alt wie sie. Auch das war jetzt nicht sonderlich ungewöhnlich in Japan. Gut, das also so ein großer Unterschied schon. Aber es war schon eher so, dass der Mann als Versorger eben auch erstmal die Grundlage dafür haben musste. Das heißt, das Ziel war ja immer ein gutes Studium, also dass man eben eine sehr gute Universität besucht, die auch sehr gut abschließt, einen sehr guten Job kriegt. Und das dauert ja alles eine gewisse Zeit, sodass die halt eher so Anfang 30 oder so waren, wo es bei der Frau, sage ich jetzt mal, nicht so wichtig war, weil die sollte ja immer das Haus hüte mehr oder weniger. Deswegen hat man dann auch nicht so viel Wert drauf gelegt, dass die jetzt so eine lange Karriere hinlege und die konnte dann auch schneller oder sollte auch schneller in die Ehe dann halt übergehen. Jetzt in den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen angeglichen, weil jetzt halt doch auch sich die Frau eben emanzipiert habe, dass die jetzt auch sage, ey, wir wollen auch verdienen, ne, wir wollen auch Karriere machen. Und dadurch haben sich jetzt diese Altersunterschiede eher so angeglichen.
Ja, also das ist definitiv eins, also gerade die Ehe, auch dieses ganze Prinzip in Japan, wie dieses gesellschaftlich dort angelegt ist, das wird ja auch mehrfach thematisiert. Das wird thematisiert von den Freunden, das wird aber thematisiert auch vom Sohn, der da eben halt auch sehr offen, sehr locker damit halt auch umgeht.
Ja, wann heiratest du endlich mal?
Ganz ja? Genau, dann hast du einen Antrag gemacht. Also da ist das alles noch sehr formal, das erinnert wirklich so wie aus ganz alten Zeiten. Also hier wird auf jeden Fall ein sehr traditionelles Bild gezeichnet. Da ist jetzt nichts von, die Lebensrealitäten haben sich verändert.
Ja, gerade auch die, ich sag mal, also nicht die Liebesheiraten, sondern die eben formal begangen wurde. Ne, wie nennt sich das hier? Arrangierte Ehen, genau, der Omiyai ist, glaube ich, der Fachbegriff dafür. Also das gibt's auch heute noch zum Teil, ne? Diese arrangierten Ehen, wo es dann nicht um Liebe geht, sondern halt eben, ich brauche jemanden, der das Haus versorgt oder hier Tochter, guck, dass der einen kriegt, der halt eben finanziell stark aufgestellt ist und wir suchen den für dich. Also oft ging das von den Eltern aus oder eben, es gibt tatsächlich welche, Nakodo nennen die sich, das sind also so Heiratsvermittler quasi. Also die organisieren das, die im Prinzip wie eine Dating-App, nur als Mensch und entsprechend auch besser. Also jeder gibt dort so eine Art Bewerbungsbogen ab und der guckt dann, wo matcht es am besten und der bringt dann eben dann halt auch die zwei zusammen. Geht aber, muss man auch sagen, und wieder mit Bezug auf den Film, das geht von beiden aus. Also die Zustimmung zu diesem ersten Treffen und auch für weitere Treffen, die müssen beide abgeben. Und das will ja unser Aoyama, der will das ja umgehen durch diese Audition. Ne? Der sagt ja, oder ja, er möchte ja eigentlich aussuchen, ohne dass die Frau dann eine Chance hat, ihn selber auswählen zu können.
Ganz genau.
Und auch da haben wir jetzt eben auch wieder diesen gesellschaftskritischen Aspekt, weil ich sehe in ihm eigentlich schon eine große Angst auch, ne? Eben Angst vor diesem modernen Frauenbild. Man sieht es ja dann, wenn die da zusammensitzen an der Bar und was trinken und im Hintergrund kichern ja Frau und sein Freund, der, ich habe seinen Namen rausgeschrieben, pass auf, Yoshikawa, der sagt ja dann auch, oh, ja, früher waren die Frauen alle besser und so, ne, gebildet und so und die sind ja nur dumm, ja. Also man merkt da schon so diese Angst vor dem modernen, selbstbewussten Bild der Frau.
Genau,
ich meine Eindruck.
Genau, und das, obwohl er selber sich ja wünscht, dass ja die zukünftige Frau ein Instrument oder zumindest ein Hobby hat, ein geistreiches, was sie fordert, vor allen Dingen auch das Selbstbewusstsein halt stärkt. Also ich finde, da ist schon so der ein oder andere Widerspruch drin. Das ist auf jeden Fall schon ein sehr, da ist viel Machismo drin, da ist viel Wunschdenken, da eben halt auch ein sehr, sehr, sehr starres, veraltetes Bild halt auch. Ja. auf Frauen, was da zum Tragen kommt. Und das bringt mich gleich zu einem wichtigen Punkt, denn ich hatte gerade die ersten 60 Minuten noch mit meiner Partnerin geschaut, bevor sie dann los ist. Das heißt, also ich weiß gar nicht, wie dieser Film dann so kippt. Das hat sie gar nicht mitbekommen. Hat mich bloß gefragt, na, du musst mir sagen, wie es ausgeht.
Nee, musst du schon selber durch. Auf jeden Fall.
Und sie, wir hatten dann auch die Möglichkeit, dann auch währenddessen dann halt auch drüber zu reden, halt, weil diese Audition, die ist ja von Grund auf ja eigentlich perfide. Mhm. Das ist ja eigentlich eine richtig miese Nummer. Eine hinterhältige Nummer, da nutzen Leute wirklich ihre Machtpositionen aus. Die Art und Weise, wie sie sich vor den TeilnehmerInnen da verhalten, was die für Fragen stellen, wie persönlich die eigentlich sind, das ist wirklich menschlich, ist das sehr, 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 sehr verachtenswert.
Oh ja.
Und der Film macht das allerdings ganz geschickt, indem der das so ganz locker, fluffig inszeniert mit einer schön beschwingten Musik. Mhm. Die Montage lässt auch so ein bisschen zu, ach, das ist jetzt sozusagen so ein bisschen Fun and Games Part. Da müssen wir jetzt halt durch, um diese eigentlich bittere Pille zu schlucken. Thomas, wie fandest du das?
Das fand ich jetzt gerade spannend, dass du das sagst, dass du das locker beschwingt fandest. Ich war da wie vor den Kopf gestoßen. Weil,
ich auch, aber ich habe gesagt, er hat es so inszeniert, dass es locker beschwingt ist.
Ja, ja. Also man merkt da, dass es ganz anders inszeniert wurde. Da kannst du vielleicht auch zur Kamera nachher noch was sagen, weil vorher war das ja alles eher gemächlich, sehr statisch und so. Und hier fängt plötzlich an, die Schnittfrequenz extrem hoch zu gehen auch. Gerade dieser schnelle Wechsel dann auch zwischen den Frauen, die ja dann da so reingeführt wäre nacheinander. Zum Teil, und das war auch mein Eindruck, Also die können ja nicht mal fertig reden, bevor die nächste Szene kommt. Also die werden da ja knallhart unterbrochen, dann auch von der Kamera. Das heißt, für mich hat sich da dann auch das Gefühl nochmal bestärkt, eigentlich ist das scheißegal, was die da sagen oder was die da wollen. Oder also die sind da jetzt, ja, so rauschen sie ja durch, total austauschbar, ne? Wie so Ware auf dem Fließband, so jetzt, oder wie wenn man halt durch einen Supermarkt geht und dann hier die Regale so abklappert, so schnell, ne, das Ganze abscannt mit den Augen. Und dann vielleicht mal bei was länger bleibt. Das sagt er ja bei der einen, wo er sie fragt, ob sie schon mal Sexszenen oder wo sie schon mal Pornos gedreht hat. Und die sagt dann so, ja, also sie hat bis jetzt nur Erwachsenenfilme gemacht. Dann so, die kommt gleich in die Kartei, sagt er ja dann zu der oder zu seinem Gehilfe. Also ja, da merkt man ja sofort, wie da das Frauenbild von den Männern ist quasi.
Ja, also das sind halt durch und durch, die sind sexistisch unterwegs. Ja,
mega.
Auf jeden Fall. Und das Ding ist, weil du sagst, die Schnittfrequenz hat sich erhöht, also die Kamera ist trotzdem relativ statisch, aber die Schnittfrequenz ist erhöht, weil das ist halt wie so eine Montagesequenz, ist das aufgezogen, um sozusagen hier diese 30 BewerberInnen eben halt im groben Einschnitt zu geben. Und du sagst es eben halt schon, am Ende geht es ja eigentlich um die Suche nach dieser einen Frau. Ab dem Moment, wo die Asami reinkommt, ist die Einstellung länger. Findet eine Unterhaltung statt, es gibt einen echten Austausch. Und das ist da der Unterschied. Deswegen sagst du, er hat das schon so bewusst locker inszeniert, um dann genau auf diesen Punkt halt hinzukommen. Und das wirkt meistens auch immer beschwingt. Wir kennen solche Montagesequenzen, eben halt, ich sagte vorhin schon, Fun and Games Part. Das ist meistens so ein Moment, wo zusammengerafft mit dem ProtagonistInnen erleben und mitfühlen, dass sie jetzt eine gute Zeit haben, sich zum Beispiel gefunden haben und sich jetzt diese Welt zum Beispiel erkunden. Und so hat er das halt inszeniert. Und das finde ich tatsächlich funktioniert ganz gut, aber trotzdem, es hat mich mehrfach wirklich so richtig so die Magengrube halt so reingeschossen.
Ja, gerade halt eben, weil sich das Ganze ja auch steigert. Also gerade mit der ersten, glaube ich, da geht es halt so um Allgemeines, dann ja, wie ist ihr Verhältnis zu ihrem Vater und so. Und die erzählen ja dann auch so ganz normale Sachen, was sie für eine Ausbildung hatten. Und es geht immer mehr eben in diese sexuelle Ebene und dass die da immer dreister werden mit ihren Fragen. Ja. Und Entschuldige. Was mir halt auch auffiel, man hat die Kamera immer recht nah an den beiden Männern dran am Anfang. Also da sind ja zum Teil die Köpfe dann auch gar nicht mehr ganz drin. Und wenn es dann um den Stuhl mit den Kandidatinnen geht, da ist die Kamera dann immer relativ weit weg, also quasi auf selber Höhe wie die zwei Männer sozusagen. Und das hat mich ein bisschen gewundert. Ich wusste nicht, wie ich das deuten soll. Vielleicht ist dir da was dazu eingefallen.
Na, das ist ja ihre Perspektive. Das ist ihre im eigene Perspektive. Wir sehen das sozusagen aus ihrem Blick und beobachten sie und das, was sie sehen. Also die Männer halt sehen.
Genau, aber nicht, was die Frauen sehen, weil dafür ist es zu nah. Erst als die Asami reinkommt, dann steht die Kamera nämlich plötzlich hinter ihr.
Genau. Es funktioniert auch. Also man weiß wirklich sofort, was gemeint ist und wann jetzt sozusagen der eigentliche Moment kommt, wo es hingeht. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz gelungen.
Ja, super. Und eben auch eine gute Steigerung von diesem Gespräch eben, das die zwei vorher hatte, jetzt, wo es ja dann eher darum ging, was soll die Frau können, ne? Und dann jetzt eben, wie gesagt, mit dieser Kurve zu dieser Audition dann immer mehr in diese sexistische Richtung halt rein. Mhm. Weil am Anfang hieß es ja, was soll sie denn haben? Ja, jung, sie soll eine Arbeit haben, eine Ausbildung und so weiter. Na, und da merkt man aber schon, was dieser Yoshikawa für einer ist. Der sagt dann, Ausbildung, also wofür braucht die das so auf die Art? Also da hatte ich schon so das Gefühl, es geht jetzt gar nicht um eine Frau, sondern was weiß ich, die wollen ein Auto kaufen. So, also ja, wie viel PS, ne, und so weiter. Mhm. Und wie gesagt, jetzt in dieser Audition, dann hat sich das super gesteigert.
Mhm. Aber er sagt ja auch selber noch zu ihm so, das ist ja nicht wie beim Autokaufen, ja, weil er so aufgeregt ist und na, mir kommt es wie beim ersten Autokauf. Also man merkt hier wirklich diesen inhärenten Sexismus, den merkt man halt komplett. Vielleicht so eine Zwischenfrage, weil das Thema doch häufiger auftaucht, Misogynie. Findest du, dass der Film misogyn ist?
Oh, gute Frage. Kann ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht werden. Was würdest du sagen? Ich gebe es jetzt einfach zurück. Vielleicht kommt mir dann auch noch ein Geistesblitz.
Also ich glaube, der Film selber ist nicht misogyn. Ich glaube, dass einige Charaktere mit ihrem Sexismus sehr, sehr, sehr weit den Rahmen sprengen. Ich würde sie nicht grundsätzlich als misogyn komplett einstufen, sind aber recht dicht dran. Also mit diesem sehr veralteten Weltbild, mit diesem also wirklich grundsexistischen Haltung, also es ist ein richtiger Arschlöcher, Widerlinge. So richtig misogyn ist er nicht. Da kenne ich andere Filme, die da wirklich richtig krass misogyn sind, finde ich nicht. Und auch der Film selber ist es nicht. Also das kann man schon mal sagen. Ein feministischer Film ist es aber definitiv auch nicht. Also das kann man auch sagen. Ja. Das können wir uns vielleicht am Ende dann nochmal, da können wir nochmal drüber sprechen, aber das sehe ich auf jeden Fall nicht.
Da gibt es mehrere Ansichten tatsächlich. Ich habe mal das Interview mit dem Japan-Kino-Experte da auf dem Mediabook angeguckt. Tony Rains heißt der. Und der sagt halt auch, es gibt eigentlich beide Ansichten. Also es gibt Leute, die sagen, es ist ein feministischer Film, und es gibt Leute, die sagen, es ist ein antifeministischer Film. Und deswegen fand ich das so gut, wie du das jetzt auch eingeordnet hast mit dem Sexismus. Mhm. Man muss sich auch vor Auge halten, in Japan war das ganz, ganz lang normal. Also das, was wir jetzt eben kannte oder rausgekriegt haben mit Me Too, mit Harvey Weinstein und so weiter, das läuft da immer noch so und war da gang und gäbe. Also diese Audition, so befremdlich und so hart die für uns ist, ich glaube, fürs japanische Publikum war, oder halt für Leute, die in der Filmindustrie in Japan drin sind, war das jetzt nichts sonderlich Neues, so nach meinem Eindruck, wie ich dieses Interview eben auch aufgefasst habe.
Mhm. Dieser Film ist in seiner Art, wie er damit umgeht, sehr, sehr, sehr radikal. Und es ist am Ende von einem Mann. Und das macht natürlich eine feministische Betrachtungsweise sehr schwer, denn auch das Skript ist von keiner Frau. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also so ein Stück weit Feminismus sollte wenigstens Frauen auch mit einbeziehen. Und da scheitert der Film. Und deswegen würde ich ihn zumindest, was das betrifft, erst einmal disqualifizieren wollen. Denn hier waren zum Großteil nur Männer dran beteiligt. Und ich finde, das ist nämlich dann wiederum Feminismus und auch gerade so eine Sachen, das sind eben halt schwere politische Themen. Und da muss man natürlich dann auch etwas härter ins Gericht nehmen, wenn man schon sagt, dass er feministisch wäre. Man kann ihn feministisch lesen, ja, aber der Film ist nicht feministisch und Mieke sagt es aber auch selber, dass es kein feministischer Film ist. Und das würde ich sagen, ist dann schon eher die für mich klare Ansage, okay, auch wenn ich sehe, dass man das lesen kann, ich sehe schon, dass man das kann, aber ich persönlich bin aber kein Vertreter dieser Einschätzung.
Da gebe ich dir recht. Das Buch, auf dem der Film basiert, stammt ja auch von einem Mann, und wenn ich es richtig verstanden habe, hatte er ja auch so ein bisschen seine Erlebnisse, mal abgesehen vom Ende natürlich, mit eingebracht. Also ja, auch da hat man jetzt eigentlich nur die männliche Perspektive.
Aber so ganz grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass der in feministischen Kreisen schon gut ankommt und da würde man schon sagen, doch gut eingeschlagen ist. Ob das 1999, Anfang 2000 geklappt haben, als der Feminismus vor allen Dingen hier in Deutschland noch über alles Schwarze definiert worden ist, wage ich schwer zu bezweifeln. Ja. Aber das ist ein anderes Thema und das überlassen wir am besten den Filmlöwinnen. Also Shoutout an die Kolleginnen von den Filmlöwinnen. Schaut immer rüber, feministischer Filmpodcast, immer zu empfehlen. Machen wir gerne auch wieder an dieser Stelle.
An der Stelle vielleicht auch noch eine Anekdote, weil die so schön passt. Das hat auch der Japan-Kino-Experte da erzählt. Bei der Premiere von dem Film, also von einem Festival, da kam dann wohl auch eine Frau zum Schluss zu Miike und hat dann gesagt, sie sind krank. Und er hat sich dann drüber gefreut, weil er dann gemerkt, der Film hat also auch diese Frau berührt. Ja. Auf welche Art auch immer. Also ich glaube, die hat ihn nicht so als feministisch vielleicht gesehen. Aber ja, genau, wie du sagst, finde ich guter Ansatz.
Genau. Was ich aber definitiv sagen kann ist, und bei diesem, was will uns der Film eigentlich erzählen, es ist schon irgendwo eine verschachtelte Rachegeschichte. Mhm. Es geht um Traumabewältigung auf verschiedenen Ebenen. Und es geht vor allen Dingen auch um die Gesellschaftskritik. Das kann man schon so sagen, dass das immer drin ist.
Ja, absolut.
Genau. Vielleicht mal eine andere Frage. Und zwar gucken wir uns schon mal die Hauptfigur, oder sag mal so, die weibliche Hauptfigur an, nämlich die Asami. Mhm. Wie liest du denn die Figur von Asami? Ist sie ein Opfer, ist sie eine Täterin oder ist sie eine Symbolfigur?
Gute Frage, weil gerade die hat mich heute nämlich noch stark beschäftigt. Die wollte ich dir auch nachher zurückgeben, ob du ihn als Protagonist und sie als Antagonist siehst oder beide Antagonist. Also am Anfang oder es durch ihre schüchterne, zurückhaltende Art dachte ich am Anfang auch schon, da steckt mehr dahinter. Na, also gut, japanische Frauen sind oft so zurückhaltend, deswegen bahnt sich ja diese Liebesgeschichte so schön an, aber irgendwie hat man da schon gespürt, so auch in ihrem Schauspiel, das fand ich halt hervorragend, irgendwo steckt da noch mehr dahinter und das sehen wir ja dann auch später und das kippt dann auch in dem Moment, wo man sie zum ersten Mal in ihrem Apartment sieht von hinten, so, also die Haare typisch, ne, und sie auf dieses Telefon starre. Und dann geht ja die Kamera so leicht zur Seite und durch die langen Haare, was ja auch so ein Horrorfilm-Element in Japan ist, ne? Da sieht man dann so ihr eines Auge, wie sich das so, wie so ein Lächeln dann abzeichnet. Aber es war ein grausames Lächeln. Also es war kein so, oh toll, endlich meldet er sich, ja, so, sondern das war so ein richtiges, ja, jetzt ist er mir ins Netz gegangen. Also dieses halbe Gesicht, ja, das hat da so viel ausgedrückt. Und deswegen. Ich würde sie schon auf die Frage bezogen, ja, wie eine Rächerin oder wie, also sie rächt sich ja nicht nur an dem, der ihr was angetan hat, sondern an allen Männern letzten Endes, ne? Also an allen, die so sind. Und deswegen kann ich die auch als Symbolfigur sehen für diesen Racheakt.
Also das sehe ich auf jeden Fall auch. Und der Film thematisiert es ja mehrfach mit diesen Musikproduzenten. Und natürlich auch zum Schluss, wenn sie dann ihn einfach outcallt und einfach sagt, das ist die typische Masche, ihr ladet alle zum Vorsprechen ein, sagt ihr dann ab und ruft ihr dann noch privat danach dann an, um die dann ins Bett zu ziehen. Also das ist sozusagen, das hatten wir vor uns auch schon, das ist eben halt so ein Thema, es ist zum einen Machtmissbrauch und vor allen Dingen halt auch diese doch sehr, sehr, sehr furchtbare sexistische Grundhaltung. Ich finde, sie ist Opfer und Täterin, also Täterin, das kann ich schon sagen. Sie wurde erst zur Täterin gemacht, zum einen durch ihre Kindheit, Jugend und dann natürlich halt auch diese gesellschaftliche Erwartungshaltung. Ja. Und ja, natürlich, sie ist dann halt zur Symbolfigur geworden, dann halt auch im Film. Das dreht auch immer. Also gerade am Anfang, ich fand ihn jetzt nicht als unseren Protagonisten. Gell? Wir folgen ihm zwar, aber sein Verhalten ist ja trotz alledem, egal wie charmant er halt rüberkommt, das ist ja trotzdem halt einfach furchtbar. Das ist kein Mensch, dem ich eigentlich gerne folgen wollen würde. Und zum Schluss Na, selbstverständlich. Da tut er mir dann schon leid, weil das ist natürlich eine Frage, muss man wirklich dieses Ausmaß an Gewalt, an Rache sozusagen halt auch so ausüben. Ich meine, es gibt Menschen, die haben es weitaus verdient, genau sowas wahrscheinlich, die selber anderen Leuten genauso Leid zugefügt haben, aber er wirkt dabei so unschuldig. Ich glaube, der Verlust seiner Frau, dieses gesellschaftliche Bild, was er so trägt, das alles zusammen lässt ihn trotzdem so als Protagonist dastehen.
Mhm. Ja, man fühlt am Anfang, finde ich, stark so aus seine Einsamkeit, aus so sein, ja, er ist so unbeholfen, ne? Er ist, wie soll ich denn jetzt eine neue kennenlernen? Ja, erst sein Kumpel bringt ihn ja drauf, hey, dann machen wir einfach eine Audition, wenn du es selber nicht hinkriegst, quasi so durch die Blume, ne? Und er fühlt sich ja dann auch noch unwohl, auch bei dieser Audition selber, du sagst ja gar nichts und so. Ja, also ich hatte schon Mitleid mit ihm am Anfang vor allem, muss ich sagen, aufgrund seiner Situation eben und zum Schluss hin dann auch. Aber es gibt diesen Moment dann, wie du sagst dann auch, wobei ja auch in diesen Dates oder so, er benimmt sich eigentlich nicht so richtig daneben. Er fragt dann auch, wie geht's der Familie und ne. Also er ist schon interessiert an ihr. Mhm. Ich frage mich dann auch, wie wäre das in so einem typischen Hollywood-Romanze-Film? Wahrscheinlich gäbe es dann irgendwann auch diesen Konflikt, ne, mit, das war ja alles nur fingiert und ja, aber ich habe mich wirklich in dich verliebt und dann kommen sie wahrscheinlich zusammen und Happy End. Und hier geht er ja eine ganz andere Richtung, wenn sie ja dann zusammen ins Hotel fahren.
Mhm. Da hab ich da gleich mal eine Frage.
Gerne, weil, ja.
Zum Ende haben wir ja dann so viele Traumsequenzen und viele Sachen, die sich auch in seinem Kopf abspielen. Und jetzt hier die Frage, ist vieles von dem, was wir am Anfang sehen, wo er sich mit der Asami halt trifft, ist vieles von dem Wunschdenken, also sprich in dieser Verliebtheitsphase einfach nur schön gefärbt und dass wir dann eigentlich zum Ende durch diese ganzen Traumsequenzen und Einschübe, die wir bekommen, eher das eigentliche Bild sehen, was eigentlich passiert ist.
Ich kann mir beides eigentlich gut vorstellen. Also, dass das komplette Ende eigentlich irgendwie erträumt ist, weil ja, es geht, also für mich ist der Punkt dann ab da, wo es surreal ist, eben dann, wenn sie in diesem Hotel sind und er dann irgendwie so komisch, also sie sind ja dann im Bett und er schläft dann so komisch ein und wacht dann auf. Und ab da, sie ist ja dann weg und er sucht sie ja dann wieder.
Mhm.
Und da könnte ich mir eigentlich schon vorstellen eigentlich, dass da dieses Träumerische schon beginnt. Und dann kommen ja wieder diese Rückblenden mit den Gesprächen, so wie du auch gesagt hast, die ja dann aber ganz anders verlaufen.
Mhm.
Und so rum gesehen sage ich, kann ich schon sagen, du hast recht. Ne? Also das am Anfang war das verliebte Wunschdenken. Ich kann es aber auch sehr gut andersrum sehen, indem ich dann sage, die Beziehung läuft gerade so gut und wir haben ihn ja eigentlich auch als sehr ängstlich, gerade was eine Beziehung angeht, eine neue Beziehung angeht, wie die sich anbahnen soll. Und dass es sich alles so in seinem Kopf abspielt, dass er sich da irgendwas halt einredet, was mit ihr nicht stimmen könnte, sodass er dann wieder eine Distanz zu ihr aufbauen kann. Also ich kann beides gut sehen, ich kann beides als richtig anerkennen. Es passt beides sehr gut in den ganzen Film rein. Das Ende, da haben wir ja zum einen die räumliche Trennung, aber ihm werden ja auch Körperteile abgetrennt. Ne? Also es passt beides so wahnsinnig gut.
Ich bin so der Verfechter von, oder ich denke, es ist eher die, er ist verliebt und er hat seine sprichwörtliche rosa-rote Brille auf, denn der Film baut ihn ja auch so auf. Das heißt also, dass er verloren ist, dass er so alleine ist, dann jemanden sucht, sich dann aber schon auf eine Person fixiert hat, die Rufe von seinem Freund komplett ignoriert, lass dir Zeit, nicht so schnell, wieso die, mein Bauchgefühl sagt mir was anderes. Und er versucht dagegen anzukämpfen, kann aber nicht, weil er verliebt ist und dann ist das natürlich alles sehr schön und ich glaube ab dem Moment halt, wo er wirklich richtig zur Ruhe kommt, wo sie dann da ist, also wenn sie dann einmal da ist und die dann auch im Bett sind und dann kommen wahrscheinlich so diese Zweifel und Ängste vielleicht, das kann ich mir vielleicht vorstellen, aber ich denke, Nee, also es ist schon, also was mal, also genau ist es natürlich nicht, das ist ja das Schöne an dem Film, weil es nicht so genau ist, aber ich glaube schon, dass der da halt verliebt ist und dass der viel ist von seinem Bauchgefühl und von dem, was man so mitbekommt, dass der das erstmal ignoriert und ausblendet und in den Träumen sich dann sozusagen erst zeigt, diese Warnung dann ausgesprochen werden und dann ist es aber schon zu spät.
Ja, sie sagt ja dann aber auch irgendwann, kannst du nur mich lieben, bist du nur für mich da und so weiter. Und da könnte ich mir halt wirklich auch vorstellen, dass ihm das Angst macht, also dieses komplett Vereinnahmende, weil er ja jetzt auch 7 Jahre allein war. Man weiß jetzt aber auch nicht, wie war seine erste Ehe, ne? wie lief das da ab? War das so eine klassische Ehe mit, sie macht nur den Haushalt und so weiter? Das wissen wir alles gar nicht. Und deswegen, also ja, ich könnte mir schon vorstellen, auch durch diese vielen surrealen Elemente zum Schluss kann ich mir schon vorstellen, dass da eher viel auch Einbildung ist.
Okay, aber es ist ja, also er kriegt ja so ein paar Fetzen ja an die Hand und will das ja rausfinden, mit der Ballettschule zum Beispiel, was da eigentlich so alles passiert ist. Das kriegen wir zum einen so ein bisschen erzählt. Und dann dröselt sich das auf. Und da habe ich schon die ersten Fragen so okay, also bedenkt er sich das alles zusammen? Spinnt er sich das alles zusammen? Weil wir manchmal auch Perspektivwechsel haben, wo wir nur ihre Perspektive sehen. Die ist zwar selten, dass wir wirklich nur ihre sehen, meistens immer nur die Reaktion auf ihn. Aber wenn wir sie sehen, ist sie auch alleine in diesem Raum mit diesem Sack, was du schon beschrieben hast. Also so ganz grundsätzlich habe ich da noch Schwierigkeiten, diese Traumsequenzen richtig einzuordnen, was das jetzt genau ist. Da wollte ich erstmal dich befragen, bevor wir die Thematiken da vielleicht auch mal durchgehen, weil das super interessant ist, wie du das siehst, diese Traumsequenzen.
Ja, dass das Traumsequenzen sind, sehen wir ja in der Art, wie es inszeniert ist, wie die Kamera, auch die Farbgebung. Wir hatten ja bis jetzt immer so ein realistisches Licht, ne, so sagen wir, reale Hauttöne. Und sobald wir ja dann in diesen Träumen drin sind, ich glaube, in der Musikschule wird es dann irgendwie so bläulich. Und in diesem Hausgang, wo es zu der Bar, in der sie ja angeblich arbeitet, da hat man dann so einen krassen Rotstich drin. Deswegen ist mein Empfinden, dass es da eigentlich schon losgeht, dass alles sich in seinem Kopf abspielt. Oder vielleicht geht er dahin. Na, er drückt sich ja dann auch in diese Musikschule rein. Da ist ja erstmal gar nichts. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass er sich das eben vorstellt, was da passiert ist mit ihr früher. Vielleicht hat sie ja mal was angedeutet, ne, dass da mal was war. Wir sehen ja die Treffen von ihnen auch nie in Gänze. Man weiß ja nie, wie die Gespräche komplett ablaufen, was sie für. Also einmal ist auch dieser harte Sprung von diesem Café oder Schnellimbiss, was es ist, dann in dieses schicke Restaurant. Also ja, ich sehe da schon, wie gesagt, ab diesem Moment eigentlich, wo sie in diesem Hotel dann sind und er aufwacht, ab da geht es eigentlich los für mich, dass das Ganze so surreal ist.
Ganz genau. Jetzt ist die Frage, ist sie weg oder liegt sie noch in seinem Arm?
Ja, genau, das kommt ja dann später nochmal, ne?
Ganz genau, da kommt das nochmal, wo dann wieder zurückgeschnitten wird auf die Folterszene. Wir haben jetzt schon viel drumherum geredet. Ich würde vielleicht sogar mal genau über diese Schlussszene mal gerne mal mit dir drüber sprechen. Wir kriegen schon das ein oder andere, kriegen wir schon angedeutet in der Band in dem Rollstuhl, der in der Ballettschule ist, dass er Asami in der Jugend misshandelt hat. Und dann gibt es noch die Geschichte um ihre Eltern, dass sie sich wohl haben scheiden lassen. Deswegen musste er zum Onkel oder besser zur Tante und die hatten einen neuen Mann und all so eine Sachen. Viele Sachen in der Vergangenheit, Traumata, die da sich angebaut haben und angestaut haben. Und ich finde diesen Build-up sozusagen, also wie wir da hinkommen, diesen Leidensweg von ihr, den wir so eingestreut haben, der ist natürlich sehr einfach und trotzdem sehr einprägsam und führen dann eben halt dazu, dass Asami wohl dann eine Serienkillerin ist, die offensichtlich diesen Musikproduzenten wahrscheinlich, mutmaßlich, entführt hat und in ihre Wohnung gefangen hält oder umgebracht hat. Wahrscheinlich mutmaßlich auch die Barbesitzerin vielleicht umgebracht hat, weil da ja auch Leichenteile gefunden worden sind von einem anderen Opfer. Und ja, zum Schluss ist dann eben halt unser Protagonist in Anführungszeichen nun selber das Opfer. Der ist betäubt, kann sich nicht bewegen, also wie gelähmt. Aber seine Nerven sind noch voll funktionsfähig, kriegen also noch alles mit. Er ist sozusagen kriegt halt noch Schmerzen noch mit. Und dann geht's los. Thomas, was macht denn die Asami da mit unserem Protagonisten?
Zunächst mal, die setzt sich ja auf ihn und injiziert ihm ja dann nochmal über die Zunge eine Spritze. Ich denke auch mal, dass das ja dann nochmal zum Lähmen ist oder so, so habe ich sie verstanden. Genau. Und dann packt sie ihr Set mit den Akupunkturnadeln aus und fängt so an, ihn langsam in aller Köstlichkeit hier einzelne Nadel dann zu setzen. Ich glaube, am Anfang ist erstmal so in Bauchhöhe oder so. Du hast es jetzt vielleicht noch präsenter. Auf jeden Fall zum Schluss geht es Richtung der Augen und oh Gott, das ist sowieso mein Horror. Augen ist das Allerschlimmste für mich. Also richtig, genau. Und auch da haben wir jetzt, finde ich, oder so habe ich es interpretiert, auch wieder so eine sexuelle Komponente drin eigentlich, ne? Weil sie dringt ja jetzt quasi mit diesen Nadeln ja auch in ihn ein, ne? In seinen Körper. Und was das Ganze noch mehr pervertiert, diese Akupunkturnadeln sollen ja eigentlich dazu da sein, zu heilen, oder es wird für die Medizin benutzt. Und sie benutzt es ja eigentlich jetzt, um ihn zu foltern, ne? Also das bringt es dann nochmal auf so eine andere Ebene, die vielleicht dem Gorehound in dem Moment auch gar nicht so präsent ist, ne? Wenn man so, naja, es sind jetzt nur so kleine Nadeln, wo ist die Kettensäge? Es tut ja viel mehr weh oder so. Aber gerade im Kontext zu der Geschichte finde ich das perfekte, in Anführungsstrichen, perfekte Folterinstrument.
Ja, das ist das eine, was sie macht. Und dann kommt ja da nochmal was super Perfides. Sie hat so eine Art Fußfessel. Damit werden dann die Füße so auch abgedrückt, dass sie dann ein Draht ist das dann? Die Füße dann abtrennt, also die zieht und zerrt halt so lange, bis halt der Fuß dann vom Bein abgetrennt ist. Das ist
mit welchem
wahnsinnig. Wahnsinnig schmerzhaft. Und was mich beim ersten Mal wirklich richtig so, gegruselt ist nicht das richtige Wort, aber das hat was mit mir gemacht, das fand ich so, das war das Geräusch, was sie macht, dieses Kiri, 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 Kiri.
Ja, so ist es im Original, genau.
Eieieiei. Also das fand ich richtig krass, was nichts anderes bedeutet als tiefer, tiefer, also wo sie die Nadeln reinsteckt halt. Und hat also eine kindliche Freude daran, ihn das zu foltern und zu quälen.
Und sie lacht ja dann auch zum ersten Mal richtig dabei. Sonst war das ja immer so ein, ich sag mal, so ein höfliches Lächeln, aber da kommt sie so richtig aus sich raus.
Ja. Also das fand ich auf jeden Fall super perfide. Es hat auf jeden Fall seine Wirkung nicht verfehlt. Nee. Also wirkt wahnsinnig bedrohlich. Was ich auch, weil du sagst, es hat sowas Sexuelles. Ich fand dadurch, dass sie diese Latex-Kostümierung anhatte, was ja viel ja auch gerade in Japan auch so ein Ding ist, eben halt gerade mit BDSM-Szene.
Ja.
Und dort auch recht aktiv ist, da ist das ja auch ein tradierter Fetisch ja eben halt auch schon sehr lange mit diesem Lack und Latex eben halt. Und jetzt kommt das sozusagen in diesem Rollenspiel ja ganz anders zum Einsatz. Und das ist schon,
Fun Fact auch dazu, der Drehbuchautor von Audition, der hat davor auch an diesem Tokyo Decadence mitgearbeitet. Ah. Genau, daher weht der Wind.
Genau. Wir können auf jeden Fall festhalten, also das Ende ist auf jeden Fall, wie würde Stanley so schön sagen, sehr knusprig und sehr unangenehm.
Oh ja.
Und das löst sich dann inwiefern auf, der Sohn kommt dann doch früher nach Hause und kann es dann halt schaffen, Asami, die ihm hinterher rennt, dann die Treppe runterzutreten, die sich dann dabei mutmaßlich dann das Genick bricht und dann findet wie so eine Art Gespräch noch statt zwischen den beiden, die auf dem Boden liegen. Und dann ist der Film vorbei. Ja.
Sie sagt, sagt er das, dass er sie trotzdem liebt? Du hast es noch präsenter. Aber da kommt ja nochmal so ein Austausch, so ein verbaler.
Das ist nochmal dieses Gespräch, was die beiden hatten in Diner, was die dann nochmal führen, dieses Gespräch. Aha, okay. Und im Hotelzimmer. Das ist so ein Mischmasch. Ich finde, gerade ab dem Moment Hotelzimmer, du sagst es so schön, man könnte es vielleicht wirklich so betrachten, er hat einfach jetzt Angst, sich zu binden. Mhm. Er träumt ganz schlecht und weiß ganz genau, nee, vielleicht ist es doch nicht das Richtige, mit der Frau zusammen zu sein. Und ab da ist sozusagen der restliche Film wirklich nur noch in seinem Kopf. Ist tatsächlich eine Lesart, die ich jetzt, während wir gerade drüber unterhalten, doch nachvollziehen und verstehen kann. Ja.
Guck ihn dir nochmal an und dann mit dem Gedanken.
Ja, nee, ich habe mir jetzt gerade präsent und das macht dann auch alles ein bisschen mehr Sinn, würde ich sagen. Weil es sind halt Informationen, die werden auch ganz merkwürdig an uns herangetragen. Eben halt diese ganze Backstory von Asami zum Beispiel. Ja, das ist alles zusammenfabuliert irgendwie. Das sind wirklich bloß aus dieser Audition die Fetzen und der macht in seinem Kopf halt einfach die wüstesten Sachen halt einfach draus.
Ja, man kann da so viel reininterpretieren. Dadurch, dass er dieser Onkel, bei dem sie ja aufwächst, da haben wir ja ein noch größeres Altersgefälle, nämlich auch. Mhm. Also er ist ja schon so ein richtiger Alterssack und sie ist ja noch ein Kind. Und das könnte man jetzt auch wieder als Lesart für diese Angst doch vor diesem Altersunterschied haben. Ne? Dass das da jetzt noch mehr aufgebauscht wird, noch mehr reinprojiziert wird. Also es gibt so viel, was man da übertragen kann auf seine Gedanken oder halt auch auf die Beziehung.
Du hast hier auch ein paar Elemente, wie man die deuten kann, hast du ja schon rausgearbeitet in deinem Dossier, was du mir zugeschickt hast. Und da kannst du ja vielleicht sogar mal so zwei, drei Sachen auch mal mit durchgehen. Wenn die Apropunktur, dann hast du gesagt, wir sind hier gerade bei dem Mann im Rollstuhl.
Genau, das eine hatte ich ja schon gesagt. Zum einen den Altersunterschied, aber auch da haben wir nicht nur vom Alter, sondern eben auch in der Beziehung, in der die habe, auch ein größeres Machtgefälle, weil sie ist ja quasi die Schülerin und er ist ja Musiklehrer. Ne? Also auch da merkt man schon, er spielt hier die Macht eigentlich, die er hat, total krass aus. Das war das. Dann den Rollstuhl, den habe ich dann auch in Recherchen habe ich dann eine Lesart dazu gefunden, weil wir haben ja eigentlich nicht so das klassische Dominanzverhalten, wie wir es aus anderen Filmen kennen, ne? Wo der Mann immer stark muskulös ist und sie dann durch Körperkraft eigentlich unterdrückt, sondern er ist ja hier schmächtig, er ist gehbehindert, er könnte ihr nicht mal hinterherlaufen. Das merkt man auch in dieser Szene, wo er so auf sie zukrabbelt, ne? mit diesen Metallzangen. Mhm. Also sie hätte keine Probleme aufzustehen und einfach zu gehen. Also da muss schon so eine psychische Hörigkeit in ihr eigentlich drin sein. Also dass er da eben auf psychischer Ebene auf sie Macht ausübt. Mhm. Das hatte ich da noch. Ja, und wenn man in ihr Apartment gehe, ne, da liegt ja dann dieser Leichensack. Mhm. Und auch das habe ich so gelesen, dass da, ja, sie sperrt ihre Vergangenheit ja mehr oder weniger weg. Ne? Also den sie ja vorher gefoltert hat, von dem ja dann auch die übrigen Leichenteile sind. Der hat ja nur einen Finger, die Beine sind, glaube ich, auch amputiert und die Zunge ist rausgeschnitten. Also der kann sich ja auch weder wehren noch sonst irgendwas. Also da haben wir jetzt wieder dieses körperlich Dominante eigentlich. Ne? Er ist ja jetzt körperlich komplett unterlegen. Sie kann mit ihm machen, was sie will, was ja dann auch mit dieser extrem übel ekligen Szene ist, wo sie sich ja in diesen Fressnapf da erbricht. Und ihm den dann hinstellt. Also das ist ja wirklich Dominanzverhalten vom Feinsten, ja. Also das habe ich so gelesen, eben, das ist so diese versteckte, weggesperrte Vergangenheit, die halt auch Aoyama nicht kennt. In dem Gespräch kam das vielleicht gar nicht so raus. Mhm. Über ihre Eltern, da geht sie ja relativ zügig weg in dem Gespräch, ne, dass sie da in diesem Café habe. Ne? Also so richtig an ihre Vergangenheit kommt er ja da gar nicht dran. Erst später in diesen Traumsequenzen. Aber, aber im Kopf bringe ich die auch oft durcheinander. Deswegen, du hast gerade auch so einen überlegenden Blick gemacht, wahrscheinlich in welchem Teil von welchem Gespräch war das jetzt gerade.
Genau, also weil das Ding ist, am Anfang sagt sie, dass die Eltern umgezogen sind, ja, na, damit sie besser Golf spielen können. Mhm. Und dann, wenn wir das Gespräch nochmal haben, wenn er das mutmaßlich sich zusammenträumt, Da sagt sie eben halt, dass sie sich haben scheiden lassen und dass sie da bei der Tante und ihrem neuen Mann aufleben musste, also aufwachsen musste. Ja. Und das ist ein Inszenierungsstil, gerade mit dieser Traumebene. Da sagen auch immer ganz viele Leute, und das kann ich aber auch verstehen, sagen die Leute, das ist aber ganz schön faul. Jetzt sozusagen über diese ganze Traumlogik, jetzt da noch so einen Twist reinzubringen und sozusagen das, was wir gerade am Anfang gesehen haben, ins Unglaubwürdige zu ziehen. Sprich also Zweifel sehen und am Ende sollen wir rausgehen, na, was ist denn jetzt nun wahr und was ist halt nicht wahr.
Okay, hätte ich jetzt gar nicht so.
Es gibt doch einige Leute, die haben da echt Probleme damit. Ich kann das schon verstehen, wo die herkommen. Mhm. Grundsätzlich, ich habe damit gar keine Probleme. Nee, im Gegenteil, ich mag das ja voll. Ich habe da, ich mag auch unzuverlässige Erzähler in Filmen, mag ich ja auch sehr gerne. Oder Erzähler, die sehr akkurat und sehr genau sind und ihre Fährten ganz, ganz, ganz deutlich eben halt auch legen, sodass man das eben halt auch sich zusammenreimen kann. Der Film finde ich jetzt aber nicht so, ich sag mal so sauber getrennt. Also du findest jetzt nicht diese Nahtstücke jetzt so sauber wieder raus. Die sind halt eben halt durch diese Traumszenen sehr verblendet, weil sie dann doch ineinander übergehen mit gemutmaßt, ist das jetzt Realität oder eben halt auch nicht. Also wo ist die Stelle, wo der Film jetzt aufbricht? Das finde ich ja eigentlich das Spannende, worüber wir uns vielleicht nachher nochmal unterhalten können. Also das ist so ein Ding, du hast schon mehrfach gesagt, in diesem Hotelzimmer, aber das Hotelzimmer ist ja auch zweimal. Einmal ist sie noch da im Bett und einmal ist sie ja weg halt. Was ist da jetzt nur echt? Das ist so ein...
Ja, es könnte auch so, wirklich so sein, dass es sein Wunsch ist, ne? Ach ja, es geht gut aus, sie ist bei mir, wir haben die beste Liebe ever, ne? So auf die Art. Ja, das könnte auch sein Wunsch sein, seine Vorstellung. Es ist beides möglich. Und nochmal zu dem Faul, ich finde es gar nicht, also wie gesagt, ich finde es überhaupt nicht faul. Faul hätte ich es gefunden, wenn er zum Schluss aufwacht und also so ein Klassiker, ne, alles war ein Traum. Aber das haben wir hier ja gar nicht, sondern wir haben hier fast 50 Minuten lang am Ende hin, wo das ja alles, es springt in der Zeit, es springt in den Orten, es springt hin und her, es, also im Gegenteil, ich finde es weder voll, sondern ich finde es ganz schön clever konstruiert eigentlich.
Ja, die Frage ist natürlich jetzt, durch dieses Springen, der Film hat ja vorher was anderes aufgebaut und jetzt entscheidet er sich, diese Struktur komplett zu verlassen und zu zerstören, etabliert sozusagen jetzt eine Art Traumlogik. Das ist natürlich schon die berechtigte Frage sozusagen, warum brauchten wir dann diesen langen Aufbau, um dann genau dann da halt hinzukommen? Also das wäre vielleicht eine Frage, die wir nochmal klären könnten. Wie siehst du das?
Wie gesagt, ich mag das, wenn Horrorfilme so einen langsamen Aufbau haben, weil dann für mich auch die Fallhöhe am Ende größer ist. Der Exorzist zum Beispiel, ganz großer Klassiker für mich, der würde ja überhaupt nicht so funktionieren am Ende. Also man würde ja überhaupt nicht so mit der Tochter mitfühlen können und mit der Mutter, wenn man nicht vorher ihre Beziehung so detailliert aufgebaut bekommen hätte, dass man sich da mit denen reinfühlen kann. Wenn das nur so eine Viertelstunde wäre, dann ja, meinetwegen, Mama, Kind, sie ist weg oder sie ist öfter weg, Punkt. Aber ich brauchte schon mehr Fleisch, damit ich mit denen bonden kann. Und so ist da auch.
Jetzt ist natürlich jetzt die Frage, weil wie viel Fleisch kriegen wir denn von Asami dann eigentlich angeboten, um da mit ihr mitfühlen zu können?
Ja, richtig. Am Anfang, also bis zu dem Hotel eigentlich kaum was.
Genau. Und dann ist die Frage, ist der Rest Wunschdenken oder, also spätestens wenn es um die Figur geht, wird es dann eben halt schwierig. Ja. Es ist dann eben halt wirklich nur aus seiner Perspektive. Und das ist eben halt, und das sagte ich vielleicht, das sagte ich vorhin schon, da können wir gerne drüber reden, eben halt mal mit diesem verletzlichen Erzähler dieses Films, ne, aus welcher Perspektive es erzählt. Er ist ganz klar aus seiner Perspektive erzählt und dann gibt es dann eben halt zwischendrin einfach so wie unmotiviert so die ersten Einstellungen auf sie, wo wir in ihrer Perspektive sind. Und meine Vermutung ist tatsächlich, dass sind sozusagen schon seine Gedanken. Also das sind seine Gedanken, was er sich dabei denkt, untergründig. Das ist sozusagen in seinem Unterbewusstsein drinne, seine Ängste, die das auch widerspiegelt. Die dann erst später zum Ausdruck kommen. Weswegen ich glaube, umso länger wir jetzt noch reden, tatsächlich überzeugt davon bin, dass er da wirklich wankelmütig ist und am Ende wirklich Angst hat, was könnte passieren, ne? Was wäre, wenn. Und dass wir wirklich am Ende wirklich in diesem Hotelzimmer dann landen.
Ja, er kennt sie ja eigentlich nur von diesem Bewerbungsschreiber und von den paar Sätzen halt, die sie in dieser Audition äußern, wo es ja aber auch, ich glaube, nochmal um die Familie geht. Also sowas wirklich Neues kriegen wir dann da auch nicht ihre Gebote. Also später dann in den Restaurantszene und so.
Mhm.
Also ja, sie kriegt da wirklich kaum Charakter. Und da kann halt schon sein, ah, jetzt will ich die schon heiraten. Er sagt ja auch am Anfang, naja, es soll eine gute Ehe werden. Ich will sie erst vorher kennenlernen. Und ich glaube, er kriegt da jetzt wie so Muffensausen. Na, also was weiß ich denn überhaupt von ihr? Na, jetzt gehe ich da in dieses Hotel, will ihr einen Antrag machen, aber ich kenne die ja gar nicht. Ja,
ja. Also nee, gehe ich mit. Es ist eine coole Lesart, aber vielleicht sieht das da draußen jemand ganz, ganz, ganz anders. Oh, ja. Das könnt ihr uns ja gerne mal in die Kommentare hauen oder einfach uns auch gerne eine Mail schreiben oder so. Das würde mich tatsächlich interessieren. Wie seht ihr das denn da draußen?
Ja, super gerne.
Das wäre mal ein schöner Austausch. Vielleicht, wir hatten schon so ein paar Sachen, ich würde gerne noch mal so auf so ein paar Inszenierungs- und vor allen Dingen Stilmittel noch mal drauf eingehen.
Gerne.
Da hatten wir aber schon einige genannt. Also gerade den langsamen Aufbau, die Verfremdung und die surrealen Elemente, das hatten wir eigentlich schon. Das Sounddesign. Das fand ich persönlich, hat noch mal zusätzlich so eine Ebene gebracht, die dem Ganzen, also die diese Wirkung, die dieser Film eigentlich hat, nochmal verstärkt hat. Frage, hast du das Sounddesign so ein bisschen so beobachtet, bemerkt und wie fandest du das? Und wie hat es auf dich gewirkt? Vor allem auch vielleicht auch noch mit der Musik, also diese komplette auditive Ebene.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage an dich eigentlich gewesen, weil habe ich das schon so noch richtig in Erinnerung, dass eigentlich ja nur bei dieser Audition überhaupt ein Soundtrack vorhanden ist, also musikalisch? Oder gibt es da, gut, in dieser Musikschule nochmal, da hört man das Klavier, aber es gibt eigentlich so gar keinen Soundtrack, oder?
Also es gibt das schon, an bestimmten Szenen, aber okay. Das ist meistens die Musik an Ort und Stelle. Okay. Genau. Aber richtig klassisch Soundtrack gibt es nur zu Anfang.
Mhm.
Also am Anfang des Films, wenn die Mutter stirbt.
Ja.
Und dann halt in der Ballettschule. Aber das ist ja das, die Musik, die er dann halt spielt. Und da gibt es, glaube ich, nur so ein ganz kleines Echo. Ansonsten ist der Film, lebt der vom Sounddesign.
Und wie geil ist das eigentlich? Sorry, dass ich da jetzt reingrätsch kurz. Weil wenn du dir moderne Horrorfilme anguckst, da wird so viel über die Musik transportiert, dieses unangenehme Gefühl. Du hast dann Geigen, du hast dann so einfach unangenehme akustischen Teppich dann einfach. Und hier schafft er das, dass ich mich so unwohl fühle und zum Schluss sogar richtig angewidert und das ohne Musik.
Also da muss ich wirklich sagen, ich bin großer Fan von Filmen, die ohne Soundtrack auskommen. Eben halt, weil die dann besser funktionieren können, ohne dass ich geguided werde. Mhm. Also so ein Soundtrack kann es uns ja wirklich einfach machen, zu helfen, was sollen wir denn jetzt fühlen, in welche Richtung soll das gehen. Deswegen empfinde ich viele, zum Beispiel gerade alles, was im AAA-Blockbuster-Bereich ist, das kann ich alles nicht ernst nehmen. Mhm. Das ist alles Quatsch. Das ist, da muss ich nicht mehr nachdenken. Das macht mir wenig Spaß. Manchmal gibt es Filme, die machen mir dann Spaß, eben halt, weil ich das alles nicht ernst nehmen muss und mir das einfach nur gefällt.
Genau.
Oder cool ist, wie es dann in dem Moment wirkt halt. Wenn Musik richtig, richtig gut eingesetzt ist, zum Beispiel einfach nur, um eine Szene moody zu machen, mein Lieblingsbeispiel, ne, Carpenter zum Beispiel, der schafft es eben halt, eine Stimmung halt damit zu kreieren.
Boah,
das heißt, die Musik hat jetzt keinen großartigen Zweck, selber uns zu emotionalisieren, sondern eher die Szene und das Setting eben halt zu fühlen. Ja, also dem Ganzen ein bisschen mehr Raum zu geben. No Country for Old Men wäre jetzt zum Beispiel auch zum Beispiel ohne Soundtrack. Mhm. Das ist nur Sounddesign. Das sind einfach nur die Schauspieler, die agieren miteinander und mehr braucht es halt auch nicht. Und dieser Film ist wahnsinnig spannend.
Ja.
Eben halt, weil uns die Musik nicht helfen kann. Wir müssen das alles selbst einsortieren. Und da gebe ich dir voll recht. Also das hat wunderbar funktioniert. Und gerade das Sounddesign, das nochmal grafischer diesen Film wirken lässt.
Weil ich auch weiß, dass du Alex Garland magst, kann ich auch den Warfare, der aktuell im Kino kommt, empfehlen. Der kommt auch ohne Soundtrack aus. Und ich war da auch mit meiner Freundin drin und die war auch komplett ergriffen. Wir beide von dem, was da passiert. Und wir haben da so mitgefiebert, mitgefühlt, mitgelitten mit diesen Soldaten, die da gezeigt werden. Und das auch ohne, dass da noch irgendein epischer oder tragischer Soundtrack das Ganze nochmal befeuern hätte müssen.
Also das ist tatsächlich auch ein Kritikpunkt an den meisten Kriegs- bzw. Antikriegsfilmen, Soundtrack. Also wir hatten es auch im Gespräch zu Killing Fields, The Killing Fields, wenn dann eben halt, gerade zum Schluss dann eben halt John Lennon dann unbedingt nochmal eingespielt werden muss. Ich wusste, das ist doch Quatsch, das braucht ja kein Mensch halt. Also das ist so, also das kann ich natürlich völlig verstehen, ja. Sounddesign von meiner Warte aus her sorgt wirklich dafür, dass der Film super, super unangenehm ist. Und gerade auch in dieser Folterszene, also wirklich, dass der jagt wirklich einen Schauer im Rücken. Genau. Wir haben schon über ganz viele, viele, viele Sachen jetzt gerade gesprochen.
Ich bin auch voll immer hin und her gesprungen. Ich hoffe, man kann es an den, die Hörer können das noch folgen, was ich da so von mir gegeben habe. Tut mir ein bisschen leid, aber der gibt halt auch so viel und der ist selber so durcheinander und .
Genau, also die Struktur vom Film, na, wir hatten es ja jetzt schon mehrfach gesagt, na, die zum Ende dann springt das ja dann auch alles hin und her und da ist das so schwierig mit den Themen. Ja. Jetzt natürlich die Frage erstmal an dich. Was hast du denn noch auf deinem Zettel, was du gerne noch besprechen möchtest?
Ja, ich hatte es schon mal erwähnt, kann es nochmal deutlicher fassen. Also gerade dieser Tony Ryan, der sagt auch wirklich, O-Ton, Großteil der japanischen Pornoindustrie, die basiert auf Vergewaltigung. Also das, wie gesagt, das ist da wirklich gang und gäbe. Dann auch der Roman, das habe ich ja schon gesagt, der spielt auch mit der Angst eben vor dem Aufkommen des Feminismus. Also auch da könnte man jetzt nochmal, wenn man das Buch heranzieht, nochmal in die Feminismusdebatte reingehen. Da war dann auch noch ein schönes, einfach ein Fun Fact. Im Buch werden dem Aoyama beide Beine abgetrennt.
Mhm.
Oder gar keins. Auf jeden Fall der Drehbuchautor, der hatte dann gar keins und, oder es war umgekehrt. Und Miike hat sich dann dafür entschieden, er macht nur einen Fuß, weil dann ist so die Mitte von beidem.
Vielleicht Richtung Fazit gehend, vielleicht noch so eine Sache. Wo würdest du denn Audition im Vergleich zu anderen J-Horror-Filmen so einordnen? Du bist ja auch, wie du ja jetzt gesagt hast, so ein Japan-Filmfreund.
Ja.
Wie würdest du den da einordnen?
Er hat für mich eine ganz besondere Rolle, weil er dieses Unangenehme, das funktioniert dann mehr auf der unterschwelligen Ebene. Das hatte ich auch ganz am Anfang erzählt, wo ich dann so im ersten Moment kurz enttäuscht war und dann aber erst nochmal in mich gehen musste, was dann so ein flaues Gefühl erzeugt. Andere Japan-Horrorfilme vor allem für mich, die ziehen ja manche Momente so bis zur Unerträglichkeit raus. Na, also gerade The Ring, wenn dann der Sadako aus dem Fernseher rauskommt und es zieht sich dann so richtig und du denkst, oh Gott, lass die Szene endlich vorbei sein, ja. Mhm. Oder auch bei The Grudge, den kennst du vielleicht auch, Ju-On. Mhm. Da ist, wenn ja dieser Frauengeist dann auftaucht, die macht ja so ein ganz unangenehm knackendes, rührendes Geräusch. Ja. Und auf dem Dach wohnt dann auch, ich dachte, ich muss den Film jetzt gleich ausmachen, weil ich dieses Geräusch nicht mehr ertragen konnte. Also da, wenn man so vergleicht, ist Audition, sage ich mal, auch etwas zugänglicher. Ne? Wie gesagt, bis auf diese Folterszene am Schluss. Aber auch die endet für mich jetzt, wenn ich es mit anderen Splatterfilmen eben auch vergleiche, die endet an einem Punkt, wo ich sage, ja, okay, ist in Ordnung. Deshalb, ich finde ihn halt einfach auch nachhaltiger. Durch die viele Interpretationsebene, durch die Vergleiche mit der Gesellschaft oder eben auch die Kritik, die er eben an aktuelle und vergangene gesellschaftliche Normen auslöst. Also er hat eine ganz eigene, besondere Rolle, finde ich, im Vergleich zu den eher schockenden, normalen Horrorfilmen, sage ich mal.
Mhm. Ja, das kann ich so auch bestätigen und auch so für mich auch so wiedergeben. Ich finde, der hat so einen besonderen Stellenwert. Der ist nicht nur genau in der Mitte von diesen Extremen, die es halt auch gibt, sondern der ist sehr, sehr, sehr eigenständig. Also gerade wenn du jetzt sagst, nenn mir doch mal ein paar so J-Horror-Filme, dann fällt auf jeden Fall immer dieser Film und dann sagen aber Leute immer noch irgendwas noch extra dazu. Der ist aber speziell oder der ist halt besonders. Während du The Grudge und The Ring eigentlich immer in einen Topf halt reinwirfst. Ja. Genau, und deswegen finde ich das, ja, kann man so sagen. Vielleicht noch eine letzte Frage vor dem Fazit. Mhm. Und zwar, was unterscheidet eigentlich Takashi Miike von anderen Regisseuren? Dir ist das jetzt überlassen, ob du jetzt das vielleicht auf dem japanischen Bereich lässt oder asiatischen oder auch international, das überlasse ich dir. Aber was man schon sagen kann, ist, es ist schon speziell.
Ja, das auf jeden Fall. Und um die Frage zu beantworten, muss ich mir jetzt selber in den Arsch beißen, weil ich hatte ja mal die ganzen DVDs früher und habe dann irgendwann, nachdem ich umziehen musste und Scheidung und alles blablabla, ich habe ganz viele verkauft. Ich habe jetzt eigentlich keinen mehr. Ich würde gern jetzt nochmal alles sehen. Also jetzt auch für den Podcast habe ich mir jetzt das Mediabook nochmal bestellt extra und das kann ich auch wirklich empfehlen. Ich würde die gern jetzt nochmal alles sehen, unter, auch jetzt unter diesem anderen Gesichtspunkt, weil früher, so Anfang 20, wo ich das ja alles gesehen habe, da ging es halt schon um diese Extreme, ne? Wo er halt immer drüber geht nochmal, um dieses Makabre, um den Splatter und so. Ne? Mhm. Und ich würde sie gern jetzt nochmal mit 20 Jahren später nochmal neu sehen. Deswegen kann ich es leider nicht abschließend beantworten. Müsste ich vielleicht nochmal in 5 Jahren wiederkommen und dann reden wir nochmal drüber. Mhm.
Also ich kann die Frage zumindest für mich so beantworten, dass er einen sehr unkonventionellen Stil hat. Also das ist sowas, der hat auch keinen gleichbleibenden Stil. In Spielberg-Filmen erkennst du meistens nach 10 Minuten, weißt, dass du dir einen Spielberg-Film anschaust. Genauso wie beim Ridley Scott-Film. Das erkennst du, das weißt du relativ schnell, das, was du da halt siehst. Ich würde auch sagen, Jane Campion kannst du relativ schnell erkennen. Also, okay, du guckst dir gerade einen Jane Campion-Film an. Aber hier, Miike, der wechselt. Der hat, Ichi the Killer ist ein ganz, ganz anderer Film. Auch diese Yakuza-Filme, die der gemacht hat, die sind ganz anders aufgebaut. Der ist, wie kann ich es am besten beschreiben, der hat so eine ganz praktische Art, an Filme ranzugehen. Der hat den Stoff und versucht, so offen wie nur möglich an diesen Stoff ranzugehen und versucht, in einer überschaubaren Zeit diesen Stoff halt einfach ranzugehen, dass du sozusagen das nicht zu Tode durchdenkst und zu lange planst, sondern du hast noch mehr impulsive Elemente doch mit drin. Und ich bilde mir ein, dass das ihn von vielen anderen Filmemachern da draußen und FilmemacherInnen da unterscheidet, dieses Impulsive. Mhm. Na, wir müssen das jetzt hier hinbekommen. In dieser Zeit arbeite ich mit 200%, ja, und dann ist das aber fertig. Da muss das auch fertig sein. Ja. Da kann nicht wie jemand, wie wir vor uns hatten, Stanley Kubrick, 10 Jahre an einem Film arbeiten. Das kann der nicht. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Das ist nicht die Art und Weise, Film macht. Und da, so würde ich ihn da schon so einordnen im Vergleich zu anderen RegisseurInnen.
Mhm. Ja, ja, wenn man es bös ausdrücken wollte vielleicht, dann könnte man sagen, er ist einfach ein Auftragsfilmer, ein Auftragsregisseur. Aber ich finde, dafür hat er dann doch nochmal so was Spezielles, aber wie du sagst, jetzt nicht so ganz einen eigenen Stil. Ich kann es gerade nicht greifen, aber man sieht eben, dass er doch manchmal auch in Eilish, gerade jetzt in Audition, in dieser Szene, in dem Café, da haben wir einen Shot auf Aoyama und dann kommt plötzlich so ein ganz komischer Schnitt. Ich habe auch erst überlegt, ist der Absicht oder so? Bezieht er sich vielleicht später nochmal auf die Traumsequenz? Habe beide dann fast Frame für Frame nochmal verglichen. Aber ich glaube einfach, das war einfach ein schlecht gesetzter Schnitt wegen der Zeit, oder?
Nein. Nicht? Nein, weil es gibt nämlich in der Szene zweimal. Einmal bei ihr und einmal bei ihm.
Ja.
Und das ist kein Zufall. Okay. Das kann ich dir sagen.
Krass.
Das ist wie so ein Sprung an der Stelle. Und du sollst diesen Sprung merken, weil der ist einmal da und dann gibt's ihn nochmal. Und einmal ein Sprung bei ihr und einmal bei ihm, diesen Sprung.
Ja, weil
das ist wie so ein Jump Cut. Das ist wie, als bin ich gerade eingenickt. Also das war ganz, ganz merkwürdig. Und du weißt aber zweimal. Und nur in dieser Szene ist, ganz, ganz genau.
Ja, ich hab's dann auch vor und zurückgespult. Gibt's da irgendwie, wechselt das Thema? Aber nee, es geht nur darum, wo sie arbeitet, ne? Und dann kommt ja eben dieser Schnitt und dann fragt er, oder er sagt ja dann so, dann komme ich nicht, weil sie sagt ja dann, es ist ja unangenehm, wenn er kommt, weil sie dürfen ja während der Arbeit nicht. Und also es war so zwischen zwei Sätzen, die aber eigentlich noch ums gleiche Thema ginge.
Genau, und bei ihr gibt es das aber eben halt auch.
Ich muss ihn auch nochmal angucken. Ah, den kann man so.
Genau, das ist mir, habe ich mir vorhin extra nochmal aufgeschrieben und gesagt, ja,
sehr gut.
Nee, da will er uns nochmal darauf hinweisen, dass das jetzt ein wichtiges Gespräch ist. Okay, und okay. Vor allen Dingen ist das, was wir da gerade sehen, jetzt echt und dem halt nicht echt. Also da weist er uns schon mehrfach drauf hin.
Okay, ja, siehst du.
Thomas, ich glaube, wir haben jetzt erstmal soweit alles, was wir so an Notizen hatten, haben wir jetzt zusammengetragen. Ich glaube, wir sind dem Film würdig geworden, dass wir selber auch noch viele Fragen offen gelassen haben.
Ja.
deswegen würde ich dir sehr gerne den Vortritt beim Fazit geben.
Kann ich da jetzt noch was Neues? Nee, eigentlich nicht. Ich denke, ich habe jetzt lang ausgeführt, warum ich den Film großartig finde, ne, welchen Gewinn ich aus dem Film ziehe, auf wie vielen Ebenen ich den gut finde. Ich weiß es gar nicht mehr, so eine Punktewertung würde ihm wahrscheinlich gar nicht so richtig gerecht. Also bei Letterboxd, ich habe dem jetzt 4 von 5 gegeben. Aber jetzt im Gespräch wäre natürlich auch noch Luft nach oben. Ich finde ihn großartig. Es ist mit einer der besten Japan-Horrorfilme, wenn man ihn da einsortieren wolle, die ich kenne. Wenn man eben diese große Ebene und nicht die Schockmomente aufmache.
Da kann ich tatsächlich zuconnecten. Definitiv. Also für mich ist Audition so ein ganz besonderer Film. Ich habe wirklich sehr viel übrig. Wir hatten hier schon im Podcast über Kyo gesprochen. Ich mag diese, für viele mag es behäbig sein, aber diese ruhige, klare Inszenierungsstil, diese starken Bilder, die aufgeladenen starken Bilder vom Japanischen. Ich finde das auch cool, dass ich dieser Kultur trotz, obwohl ich mich viel schon damit beschäftigt habe, auch immer noch fremd bin, dass ich natürlich halt auch da immer noch nachlesen muss und noch nachschauen muss. Also, dass mich der Film eben halt auf mehreren Ebenen halt beschäftigen kann. Aber für sich genommen funktioniert der Film schon mal. Das ist, der ist durch seine Struktur, sein Aufbau funktioniert er schon. Er funktioniert auch durch das Casting, wie die Leute auch spielen, dass ich auch als Europäer damit auch connecten kann. Also ich habe da nicht so einen krassen Disconnect wie bei anderen japanischen oder koreanischen Filmen oder manchmal auch chinesischen Filmen. Ich denke so, ah, oh, das fühlt sich jetzt gerade wie eine Oper an.
Oh ja.
Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Das ist hier halt nicht der Fall. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Und ich finde, der Film arbeitet sich dieses Ende. Ganz krass. Und dass er mich jetzt noch mit ganz vielen Fragen noch zurückgelassen hat und jetzt im Gespräch sogar noch geschafft hat, dass ich selber noch auf einen anderen Gedanken gekommen bin, das ist natürlich schon ein riesengroßer Verdienst, was dieser Film da geleistet hat. Das muss man erstmal bringen.
Ja.
Also für mich auf jeden Fall ein ganz starker Film, ganz dicke Empfehlung für die Leute da draußen, die den Film noch nicht gesehen haben. Ich guck grundsätzlich alle Japan-Filme in Original.
Ja,
ich fand hier die Sprache zum ersten Mal gar nicht so hart wie in vielen anderen Filmen. Ich fand das sogar sehr weich. Also das hat mich auch sehr beeindruckt. Also insgesamt so war das eine andere Japan-Film-Experience, die mir wirklich sehr, 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 sehr Spaß gemacht hat. Und von daher dicke Empfehlung und wirklich starker Film und schön, dass wir darüber gesprochen haben.
Auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung und ja, dass ich jetzt auch wieder Gelegenheit hatte, diese alte Erinnerung aufzufrischen und dran arbeiten zu können mit dir zusammen. Hat mega viel Spaß gemacht, hat mir wahnsinnig viel gegeben und wirklich nochmal der Aufruf an deine Hörer, Hörerinnen, bitte schreibt uns, wie ihr den lest. Mich interessiert es so.
Da steckt also da bin ich. Ja, da wollte ich nicht unterbrechen, aber ich sehe es genauso. Ich würde gerne wissen, wie seht ihr das? Wo setzt ihr die Schere an?
Mega.
Super. Sehr schön. Ihr da draußen, ihr habt uns ein bisschen zugehört. Vielen lieben Dank. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns gerne ein bisschen Liebe da. Da würden wir uns sehr freuen. Ihr hört uns beim nächsten Mal zu dritt wieder. Da sprechen wir dann über das Lehrerzimmer. Wahrscheinlich auch für dich ein interessanter Film. Du bist ja auch ein Lehrerkollege.
Richtig.
Genau, und der Thomas, der wird wiederkommen. Thomas will return, wenn wir dann irgendwann, da werden wir noch einen Termin raussuchen, aber das wird dieses Jahr noch passieren, wenn wir über Death Machine sprechen werden.
Ganz anders. Ganz andere Filme.
Ganz anders. Genau, sehr schön. Dann Thomas, dir nochmal vielen lieben Dank fürs Gespräch.
Gerne, gerne. Dir auch, danke.
Einen schönen Abend an dich und an euch da draußen. Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Ahoi.
Tschüss.